Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr.
Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast,
wo uns heute kein lustigeres Intro einfällt,
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ja, leider. Eine Aufgabe gehabt in den letzten Wochen, unser gutes Intro zu überlegen. Kläglich dran gescheitert.
Das Jahr dauert schon lang, es ist schon Mitte Dezember. Wir haben schon viele Ideen umgesetzt und es sind jetzt die Ideen schon bald Mangelware.
Was aber nicht gut für unsere Gäste und Gästinnen und deshalb unbedingt dranbleiben, weil heute haben wir wieder einen super spannenden Gast.
Aber bevor wir unser Ferngespräch aufbauen, wollen wir noch ganz kurz ein paar aktuelle Dinge besprechen.
Ja, du warst wieder mal im Fernsehen.
Genau, ich habe die Einladung gekriegt von Sport und Talk im Hangar von Servus TV und da bin ich vor ein paar Tagen dort gewesen. Das war eine recht spannende Geschichte für mich, weil so da im Gegensatz zu der Situation, wenn man seinen eigenen Podcast hat und da stundenlang um den heißen Brei herumreden kann, geht es halt in einer Fernseh-Live-Sendung darum, dass du jetzt, ja, du hast 2 bis 3 Minuten und das vielleicht 2 bis 3 Mal Zeit, um kurz und prägnant mehr oder weniger auf Fragen zu antworten, die du vorher nicht kennst, die ganz spontan kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, ich Flo, wenn du mal bei sowas eingeladen bist, bin ich gespannt, wie du dich schlagst.
Ja, wahrscheinlich genauso gut wie jetzt beim Intro.
Also wir waren da zu viert, das war noch der Marco, der Tom und der Matthäi in der Sendung. Ein Motocross, wie soll ich sagen, Trickspringer, ein Wingsuit-Flieger und ein Freestyle-Skifahrer. Und es war eben ganz spannend, da sich ein bisschen auszutauschen, wobei ich natürlich schon sagen muss, ich war von trickreichen, actionreichen Sportarten sehr weit weg. Das, was ich mache, wird zwar als Extremsport bezeichnet, aber ist im Gegensatz dazu halt extrem langwierig und weniger spektakulär, aber war sicher spannend, da ein paar Gegensätze oder Gemeinsamkeiten immer zu hören.
Langwierig, gerade noch die Kurven kriegt, aber das ist der Vorteil beim Podcast, wo man schneiden kann, falls da das Vorschiebwort rausrutscht.
Ist jetzt aber umgeschnitten, war tatsächlich, ich habe nicht langweilig gesagt.
Du hast die letzten Wochen wie verbracht, als Santas kleiner Helfer im Elfenkeller bei dir daheim?
Ja, wir haben bei uns im Shop sehr viel Bücher eingepackt und signiert und verschickt, die Bücher vom David Misch, 1024. Und ich habe heute eins mit oder sogar mehrere, weil es haben tatsächlich ein paar Leute zur Bestellung dazu geschrieben, sie wollen unbedingt auch ein Autogramm vom Flo drinnen haben. Und das ist jetzt die Aufgabe dann nach der Aufnahme an dich, dass du deine gewünschte Unterschrift da unter das Vorwort setzt.
Fühl mich wie ein Profi. Einfach Bücher signieren. Apropos Bücher von David Misch, die Gewinner, Gewinnerinnen von unserem Gewinnspiel, werden wir am Ende der Episode bekannt geben, damit all jene, die mitgespielt haben, auch bis zum Schluss dranbleiben.
Aber nicht nur ich bin im Stress mit wieder aufgenommenem Training, mit Fernsehterminen und mit Büchern unterschreiben, sondern du bist auch ganz abgehetzt, jetzt gerade vom Bahnhof gekommen.
Ja, bei mir ist es nicht ganz so spektakulär, sondern der schnöde Alltag bestehend aus 8 Stunden Büroarbeit und nebenbei, so gut wie es geht, ein bisschen trainieren und Ergometer fahren. Und um da nicht komplett ins Burnout zu schlittern, möchte ich wieder daran erinnern, dass ich regelmäßig mein Athletic Greens zu mir nehme. In der Früh ein kleines Pulver in ein kleines Gefäß mit Wasser auffüllen, schütteln, verrühren und dann trinken. Das sättigt mich einmal in der Früh, das ist ganz wichtig und gibt mir dann auch die nötige Energie, was ganz wichtig ist, weil ich verlasse das Haus im Finsteren, ich komme üblicherweise im Finsteren nach Hause Und da profitiere ich schon von den Mineralien und Vitaminen von Athletic Greens, damit ich nicht komplett die Lust verliere, sondern da bleibe ich motiviert, bleib fit, bleib aktiv. Und deshalb nehme ich jeden Tag in der Früh einen Shake von Athletic Greens.
Es ist gut zu wissen, dass du den grünen Smoothie zu dir nimmst, aber was bringt es denen, die uns zuhören?
Die sollen es auch nehmen, weil ich denke, sehr viele werden einen 9-to-5 oder einen 8-to-4 Job haben. Und das bedeutet, in Österreich im Winter üblicherweise im Finsteren das Haus verlassen und im Finsteren nach Hause zu kommen. Und das ist für alle schwer. Zusätzlich wollen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen auch ein bisschen ein Training unterbringen. Und da hilft es einfach, wenn man Vitamine, Mineralstoffe zu sich nimmt, schneller regeneriert und einfach auch motiviert bleibt. Und wie kommt ihr zu eurem Athletic Greens? Unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch könnt ihr ein Abo abschließen, wenn ihr unseren Code benutzt oder wenn ihr über den Link/sitzfleisch einsteigt, bekommt ihr beim Abschluss eines Abos 5 praktische Travel Packs dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D.
Wir haben in unseren letzten Episoden mit dem Ulrich Bartholmös über Unsupported-Trainern geredet und ganz am Ende war das Thema, ob es Persönlichkeiten gibt, die bei Supported- und Unsupported-Trainern unterwegs waren und dort schon Erfahrungen gesammelt haben. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir heute noch vor Radlberg anrufen, nämlich die Anna Bachmann ist heute bei uns zu Gast und das ist eine ganz besondere Freude, weil wir haben ja uns schon bei einigen Radlrennen getroffen und sie hat schon echt viel Erfahrung gemacht in ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen im Langstreckenradlfahren und das wird sie uns dann gleich selber erzählen. Liebe Anna, herzlich willkommen, schönen Abend.
Hallo Straps, hallo Flo, schön, dass ich da sein darf bei euch heute Abend.
Danke fürs Kommen.
Liebe Anna, ich möchte jetzt kurz was über dich sagen, weil ich weiß, es ist immer etwas unangenehm, wenn man selber seine Erfolge aufzählen muss. Deswegen mache ich das jetzt. Und zwar das erste Mal, dass du bei Langstreckenrennen am Podium gestanden bist, war 2017. Du hast die Race Around Austria Challenge gewonnen. Und dann im nächsten Jahr, nachdem du beim Race Across the Alps den Damensieg erreicht hast, bist du gleich das Race Around Austria in der Langversion gefahren und hast dort auch den ersten Platz erreicht beim Race Around Austria Extreme. Und dann hast du 2019 nachgelegt mit dem Sieg bei den 24 Stunden in Christkirchen. 2020 hast du im Zweierteam mit der Barbara Meyer die Rad-Challenge gewonnen. Und 2021 hast du dann erstmals dich versucht beim Three Peaks Bike Race beim Unsupported-Rennen. Und das ist natürlich extrem spannend für uns alle, wenn du dann quasi da vielleicht ein paar Vergleiche ziehen kannst oder uns erzählst, wie sie die Sachen alle unterscheiden. Und vor allem, ja, du bist ja nicht nur eine super Athletin und Radlfahrerin, sondern bist in anderen Lebensbereichen ziemlich spannend unterwegs und bist jetzt ja zum Beispiel gerade dabei, dein Studium abzuschließen. Also die konkrete Frage ist jetzt, wie geht's da? Was machst du jetzt gerade und bist du schon wieder beim Trainieren?
Ja, vielen Dank für die netten Worte, Straps. Ja, mir geht das ausgezeichnet. Wenn ich da so mit euch den Abend verbringen kann, ist das schon etwas, das sich gut auf meine Stimmung auswirkt. Und allgemein bin ich jetzt in meinen finalen Zügen von meiner Dissertation, die ich eigentlich gern Ende Februar einreichen würde. Und jetzt bin ich ein bisschen Corona gebeutelt, ja, ich war positiv und habe dann eine Herzmuskelentzündung rausgezogen und das bremst mir jetzt natürlich bei meinem normalen Wintertraining doch ganz ordentlich ein. Wir haben eh schon kurz in der Vorbereitung geschrieben, wahrscheinlich habe ich jetzt noch 1-2 Monate, bis ich wieder richtig trainieren kann. Und ich denke, da ist Gelassenheit die Tugend der Wahl, ja, und das spielt mir jetzt doch ein bisschen rein, dass ich das dieses Projekt dann auch ordentlich abschließen kann. Und das ist schon immer eine gute Zeit, um neue Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr.
Bevor wir jetzt da uns verstricken in die neuen Pläne, würde ich ganz gern anfangen mit überhaupt deinen Anfängen im Radsport. Aber was mir noch viel mehr auf der Zunge brennt, weil der Straps hat mir das Konzept für die heutige Folge geschickt und da steht Dissertation und Studium. Aber er hat mir auch nicht genau sagen können, was du überhaupt studierst.
Ja, dann knüpfe ich da gerne mal an. Ich habe 2018 mit meiner Dissertation begonnen und ich forsche da im Themengebiet Unternehmertum und Führung und habe da einen Schwerpunkt auf unternehmerischer Kognition. Und ich frage mich dabei, ja, warum handeln denn manche Menschen unternehmerisch und andere nicht? Wenn ich mir jetzt anschaue, was ihr da jetzt schon in der 75. Folge uns da vormacht und euch auch permanent wieder was Neues einfallen lasst, sei es in Form von Projekten oder Buchprojekten oder eben sportlichen Projekten, dann sieht man, dass da ein ganz anderer Drive dahinter ist, wie bei vielen anderen Leuten. Und bei mir ist so die Frage, ja, wo auf der kognitiven Ebene unterscheidet ihr zwei euch zum Beispiel von Menschen, die eben eher so, eben was haben wir gehabt, 8-to-4 Jobs ausüben, ja. Und das Zweite, oder was mir da immer speziell wichtig ist, ist diese Parallele auch zum Sport zu ziehen, weil in meiner Auffassung ist eben das ganze Thema, unternehmerisch tätig zu sein, also proaktiv zu sein, innovativ zu sein, bereit sein, Risiken zu tragen, das sind alles Attribute, die wir eigentlich in unserem Sport alle wiederfinden. Und so finde ich das immer ganz spannend, zwischen diesen Welten auch hin und her zu reisen. Und ein Themagebiet, dem ich mir da ganz besonders angenommen habe, ist das Thema Self-Leadership. Und da geht es eben darum, die eigenen Ressourcen möglichst effektiv, zielgerichtet einzusetzen, um ein selbstgesetztes Ziel zu erreichen, ja. Und da gibt es eben ganz viel psychologische Grundlagen im Hintergrund, ja. Und wir Sportler haben da eine große Palette schon, die wir einfach täglich abdecken. Und so ist es mir auch damals gegangen, speziell 2018 mit dem RAA. Und als ich dann später da noch so einen richtigen Deep Dive in der Literatur machen habe dürfen, habe ich das mal realisiert, ja, dass das alles da tief verankert ist in eben in der Grundlagenliteratur. Und für mich ist es immer ein großes Interesse, eben hier die Parallelen zu ziehen oder eben auch Analogien aus dem Sport zu ziehen, um das in der Wirtschaft als Beispiel auch wieder einzulasten. Ja.
Sehr, sehr spannend und auch witzig, was du erzählst, ein bisschen so wie der Straps auch manchmal von seinen Motivationscoach-Kursen zurückkommt und dann Dinge, die er intuitiv macht, dann plötzlich irgendwie wissenschaftlich fundiert erklären kann.
Es gibt sicher ganz viele Sachen, die man in der Wirtschaft vom Sport lernen kann, aber ich denke umgekehrt. Ich glaube, man kann auch wirklich als Sportler sehr viel lernen von anderen. Also ich glaube, es ist einfach immer viel wichtig, für alles offen zu sein, andere Sparten zu beobachten, andere Menschen zu beobachten. Man kann sich von allem sehr viel Positives abschauen oder einfach vielleicht auch Dinge abschauen, die man anders oder besser machen will für sich. Deswegen, ja, finde ich das immer wahnsinnig gewinnbringend, wenn man da für alle Erfahrungen quasi in alle Richtungen offen ist.
So sehe ich das so und ich sehe das auch wirklich als Privileg an, ja, dass man da diese Querverbindungen knüpfen kann und ich auch eben die Möglichkeit habe, mich da in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen so stark auch zu spezialisieren, ja.
Also der Straps hat deine Liste begonnen mit 2017 mit dem RAA, dein erstes Ultrarennen. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Also was war deine erste Berührung mit dem Radsport? Mit dem Fahrrad und dann mit dem Ultrasport.
Ja, meine erste Berührung mit dem Fahrrad war die, dass ich eines Morgens aufgewacht bin, ja, und ich hatte einen Traum, ja, wirklich, und der war, dass ich mein Moped verkaufen muss, ja, und ich brauche ein Fahrrad, ja. Und so war das dann. Dann habe ich das verkauft, ja, und die paar hundert Euro habe ich dann in irgendein altes Mountainbike investiert und dann bin ich aber noch lange nicht Rad gefahren, aber ich habe das mal besessen und kein Moped mehr gehabt. Und bei mir war es dann so, als ich Anfang 20 war, bin ich dann irgendwie über den ehemaligen Lebenspartner auch aufs Rennrad gekommen. Und das hat mir während dem Studium, wo ich das Studium begonnen habe, eigentlich dann so ein bisschen vereinnahmt, sage ich. Also ich habe dann immer Bock gehabt, mehr zu trainieren und habe eine Leidenschaft einfach entwickelt langsam für diesen Sport. Und das war aber nie, ich habe keine Sportvergangenheit, also ich war weder Leistungssportler noch sonst irgendwas. Also das war einfach so ein bisschen ein Hobby, das so ein bisschen ausgewachsen ist. Und irgendwann haben wir so gedacht, ja, es wäre schon schön, einmal ein bisschen Radfahrerin zu werden. Und dann ist bei mir so der Traum entstanden, ich will unbedingt Bahnrad fahren, ja. Und da bin ich dann ein Wochenende nach Wien gefahren, ins Velodrom. Und da bin ich dann 2 Tage auf der Bahn gewesen und dann habe ich entschieden, ja, ich werde jetzt Bahnradfahrerin, weil das ist richtig, richtig toll. Und das ist in Vorarlberg ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, weil die nächste Bahn ist in Zürich, also in Oerlikon. Und die hat ja kein Dach, ja. Und in Österreich gibt's eh nur in Wien das Dusika-Stadion noch, ne. Und, da war aber trotzdem ein Verein in Vorarlbergen, da waren 2 Jungs und die waren Bahnradfahrer und die haben sich meiner angenommen. Und da ist es dann wenige Wochen gegangen, bis ich meinem ersten Wettkampf teilgenommen habe. Und das habe ich dann irgendwie einige Rennen lang durchgestanden, aber
Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne arbeitest, sondern es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt. Weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt. Und da gibt's dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung. Und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10. Das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt's 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet, Join zu testen.
Werbung Ende.
Wenn ihr das jetzt so retrospektiv betrachtet, war das in Wirklichkeit einfach nur kriminell, ja, weil ich, es ist wirklich eine sehr, sehr harte Schule, ja, um ordentlich Radfahren zu lernen, ja. Ja, und 2016 habe ich dann das Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt gerne einen Trainer hätte, ja, und bin so auf den Andrea Klavadetscher gestoßen, der 2001 das RAM gewonnen hat. Ich kann mich da sehr gut erinnern, als ich zum ersten Mal vor Klavi gesessen bin. Und dann hat er mich so gefragt in seiner Schweizer Mentalität, ja so, ja, was willst denn du, ja? Und dann bin ich so vor ihm gesessen und habe gesagt, ja, Radl fahren, ja. Und dann sagt er, ja, was, Radl fahren, ja. Und dann sage ich, ja, ich habe keine Ahnung, ja. Und dann hat er mich... Und dann war das so im Jahr 2016, ich glaube, da bin ich 25 Rennen gestartet und ich bin alles gefahren, ja. Also ich bin auf dem Rennradl alles gefahren, wo ich irgendwie hätte starten dürfen oder können oder sonst irgendwas, ja. Und
das heißt, kurze Zwischenfrage, das heißt, du bist Elite-Rennen gefahren oder Radmarathons oder Bahnrennen oder alles bunt gemischt, alles, was irgendwie gegangen ist?
Also das mit der Bahn habe ich dann schon zu der Zeit dann schon ad acta gelegt, ja. Und sonst bin ich sehr viel Radmarathon gefahren und Elite-Rennen in Österreich und hauptsächlich auch in der Schweiz. Also ich bin da immer ins Auto gesessen, ich glaube, ich war immer unterwegs, ja, und bin irgendwo hingefahren und ich bin da immer alleine aufgetaucht und bin da die Rennen gefahren und oft auch einfach hinten rausgespickt, ja. Aber irgendwie, ich bin mir dann immer vorgekommen wie die Lady aus der Ofen-Maltini-Werbung, ja. So, Genau, und dann ist weitergegangen. 2016 als mein damaliger Lebenspartner beim Transcontinental mitgefahren, ja. Das war 2016. Und durch das ist natürlich so zum ersten Mal in Bezug zum Ultracycling eigentlich überhaupt entstanden. Ich habe da die Vorbereitung natürlich ganz intensiv mitbekommen und auch die Routenplanung und eben auch, ich sage mal, den ganzen Mindset und auch den ganzen Lifestyle, ja. Und das hat natürlich schon, es hat mir schon schwer imponiert. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir damals 2016 in Gerhardsbergen am Start gestanden sind. Also ich habe ihn damals begleitet, was das für ein Feeling war. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich da die Ladies gesehen habe am Start, da habe ich immer so zu denen hochgeschaut und habe mir gedacht, das sind tolle Frauen, ja, die sind mutig. Und das hat auf mich einen großen Einfluss gehabt, sage ich jetzt einmal. Ja.
Aber wie war das dann mit der Coaching-Arbeit von deinem Trainer, vom Andrea Klavatetscher? Also ich kenne ihn ja auch, so vom, wenn man sie hin und wieder bei Rennen trifft, und ich weiß, dass er oft schon Langstreckenathleten betreut hat, auch oft schon beim Ram war als Betreuer. Du hast jetzt gesagt, du möchtest einfach Radlrennen fahren, hast aber keine Ahnung, was genau. Und wie war das dann mit der Zusammenarbeit? Ich meine, es ist immer schwierig, wenn man sagt, ich möchte besser werden, aber ich weiß nicht, wohin die Reise gehen soll.
Genau, und das war total spannend, weil wenn ich das jetzt also im Rückspiegel betrachte, ja, dann hat mich damals schon ernst genommen und einfach gecheckt, dass ich auf der Suche bin und dass ich probieren muss, ja. Und er hat da eigentlich auch mehr diese Coaching-Funktion dann einfach wahrgenommen als die Funktion eines Trainers, ja. Und da war so das Motto eigentlich, war einfach so dieses Spüren lernen, ja. Also so ein eigenes Körpergefühl entwickeln, ein Gefühl entwickeln, was geht nicht und was ist lustig und was nicht. Und in dieser Kombo natürlich, dass mein damaliger Freund dann quasi sich da in die Langdistanz gewagt hat, ist dann natürlich, sage ich jetzt mal, die Idee dann vor ihm relativ schnell naheliegend gewesen, ja, dass ich mal mich in diese Richtung orientieren sollte oder könnte. Das war sollte. Und das hat sich natürlich auch daraus ergeben, dass ich meine besten Ergebnisse eigentlich immer im Marathon eingefahren bin. Also je länger es gegangen ist, umso heimeliger habe ich mich gefühlt. Ja.
Und dann 2017 gleich mit der Rad-Challenge gestartet. Ich habe da stehen 21,5 Stunden. Das ist ja schon ein beachtlicher Einstieg, würde ich sagen, in die Welt des Ultracyclings.
Das war total ein schönes Erlebnis. Wir sind damals zu dritt raufgefahren und haben ein richtig toll ausgebaut Space Car gehabt. Und der Bruder von Benedikt war damals dabei, eben der Dodo und der Klavi. Das sind die Namen, die werden sich da wiederholen. Ja, darum führe ich die jetzt einmal ein. Und die haben da stundenlang an diesem Space Car rumgebastelt. Und wir sind dann da nach St. Georgen gefahren im Auto und dann haben die mir immer gesagt, so quasi, ja, das wird ein super Rennen und du fährst eh so toll. Und ich bin natürlich, ich habe ja eine Selbstwirksamkeit gehabt, die quasi nicht existent war. Also ich habe mir ja gar nicht vorgestellt, was es bedeutet, eine Nacht durchzuradeln, ja. Ist ja unvorstellbar, ja. Und dann haben sie so gesagt, beim Hinfahren, dass sie sich diese Arbeit ganz sicher nie wieder antun werden wegen 560 Kilometern, ja. Und ich war dann wirklich ein bisschen beleidigt, weil ich mir gedacht habe, also die müssen wir jetzt da nicht so das Messer ansetzen, ja, die Jungs. Und wo wir dann zwei Tage später nach Hause gefahren sind, war die Diskussion wieder am selben Punkt, ja. Und da war aber die Emotion ganz eine andere. Und das durch das ganze Team, also da ist was passiert gewesen, ja. Und es war natürlich für alle überraschend, klar, wie gesagt, es war nicht überraschend, für alle anderen Anwesenden war es doch überraschend, dass das so funktioniert hat damals. Ja.
Am Heimweg von St. Georgen war dann für euch drei schon klar, nächstes Jahr das Ra, das große gleich.
Nein, so schnell ist er nicht gegangen. Ich bin dann noch 3-4 Wochen später in München Mountainbike-Marathon gefahren, an 24-stündigen. Und ich erinnere mich ja so gut, weil ich bin jetzt da ja aus St. Georgen zurückgekommen und ich war ja da, ich habe die Augen voll Sternchen gehabt, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein München, da so ein Mountainbike-Rennen, 24 Stunden, das mache ich locker, ja. Die Ultracycling-Welt hat auf mich gewartet, ja. Und da ist jetzt der Stern vom Himmel gefallen, ja. Und das war einfach so ein krasses Rennen. Ich bin da ins Rennen gestartet und habe in Minute 1 gedacht, oh mein Gott. Und ja, nach 6 Stunden haben wir gedacht, ja, das wird ein langer Arbeitstag, bis wieder 12 Uhr morgens ist, ja, oder mittags. Und ich bin dann das durchgefahren. Ich habe dann einen zweiten Platz overall gemacht, bin irgendwas über 500 Kilometer gefahren. Also es war körperlich eine ganz gute Leistung dann schlussendlich doch noch, aber ich war mental dann wirklich völlig ausgebrannt, weil ich mir gedacht habe, das war einfach, das waren 24 Stunden, aber das war wirklich hart, ja. Und dieses Ereignis ist da ja natürlich dann noch mit eingespielt, ja, und wir sind dann aber später im Herbst sind wir eben in dieser Dreierkonstellation gemeinsam auf dem Balkon gesessen und haben ein Bier getrunken und dann ist so die Rede gewesen, ja, was wir jetzt machen nächstes Jahr. Und da ist dann der Zapfen eigentlich abgefallen. Und dann war es wirklich so, dass die Boys gesagt haben, ja, komm, das machen wir. Und dann haben wir gedacht so, ja, warum nicht, ja? Und in dem Moment, im selben Atemzug, haben wir schon an Michi Nussbaumer geschrieben, oder? Dass wir da an der langen Distanz interessiert sind. Und dass wir einen Termin brauchen, ja, den brauchen wir jetzt. Und der hat den Postwenden zurückgeschrieben, ja, und das war so die Geburtsstunde. Und wenige Wochen später haben wir dann schon ein paar Teammitglieder beieinander gehabt. Und dann hat mir eine gute Freundin von mir, die da auch dabei war, hat mir eine Postkarte geschickt von der Pippi Langstrumpf, ja. Und da ist einfach drauf gestanden, das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und das war dann so das Motto der nächsten 10 Monate.
So habt ihr euch also 10 Monate vor dem Start zum Race Around Austria irgendwie da in einer langen Nacht dazu entschieden. War dir damals schon klar, was das dann bedeuten wird? Weil du hast dann doch einen ziemlich langen Weg vor dir, sprich Training, Vorbereitung. Du hast einen Coach, der dir natürlich helfen kann, der weiß, was wichtig ist und der vielleicht auch weiß, was man weglassen kann, weil man sich oft zu viel Sorgen macht, die gar nicht nötig sind. Aber trotzdem, körperliche Fitness ist ein langfristiges Thema und du musst halt schon sehr, sehr viel Kilometer abreißen. Wie ist da jetzt dann in der Vorbereitung gegangen und hast du das richtig eingeschätzt oder vielleicht dir ein bisschen zu einfach vorgestellt?
Ich denke, das ist eine ganz eine vielschichtige Frage, weil in dem Moment mir war schon klar, dass das ein Projekt ist, ja, das auf so vielen Ebenen abspielt, ja, dass das für mich ganz schwierig ist, um das alles greifbar machen. Ich denke nur, wir sind da gesessen, es ist darum gegangen, so ein 10-köpfiges Team aufstellen. Wir haben ein Rechtsbudget gesucht und ich habe nichts gehabt. Ja. Ich hätte mir das nicht können finanzieren. Und dann habe ich natürlich gewusst, dass ich körperlich Stand heute einfach nicht imstande wäre, um dieses Rennen zu fahren. Und das sind dann alles so Momente natürlich, die sich im Kopf drehen und die man dann eigentlich auch jeden Tag mitnimmt. Und ich habe aber das wunderbare Glück gehabt, dass sich da wirklich ein Haufen ganz toller Menschen gefunden hat und eins hat das andere ergeben. Also wir haben dann ein ganz starkes Team relativ schnell beieinander gehabt. Und was jetzt zum Beispiel das Budget angegangen ist, ich kann mich erinnern mit der einen Freundin, wir sind immer im gleichen Wirtshaus am Stammtisch gesessen und haben jedem erzählt, was wir da für ein Projekt machen. Und dann ist immer so die Spendenbox rundum gelaufen. Ja. Und am Schluss waren da, glaube ich, irgendwo zwischen 50 und 70 Leute, die da irgendwie am Schluss das getragen haben. Ja. Die anderen mit 5 Euro und die anderen mit 1.000 Euro. Ja. Und das war im Gesamten so eine schöne Geschichte, einfach zu erleben, dass wenn man sich auf etwas einlässt, von dem man keine Vorstellung hat, aber den Mut hat, sich einfach darauf einzulassen, dass das so wunderbar aufgehen kann. Das war für mich sicher eines der größten Learnings aus der ganzen Geschichte. Und das andere Thema ist natürlich das Trainingsthema. Und ich habe da relativ unterbewusst dann einfach umgestellt und ein sehr athletenhaftes Leben geführt. Ja, ich habe da natürlich bin da natürlich in die Sonne geflogen im Winter zum Trainieren und was alles dazugehört. Und ein Punkt, wo ich sicher sehr auch radikal war mit der Idee, was mir auch erst später klar geworden ist, ich war da immer Job, ich war da im globalen Projektmanagement tätig für eine internationale Automotive-Firma. Und ich bin einfach zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, dass ich bei der Arbeit reduzieren muss, weil ich jetzt Rad fahren, ja. Und das hat dann natürlich, für mich war das so extrem logisch, dass eben dieses Projekt diese Konsequenzen nach sich ziehen wird. Oder es hat sich so natürlich angefühlt in dem Moment. Aber rückblickend betrachtet ist das natürlich schon sehr determiniert gewesen alles. Was sich aber so nicht angefühlt hat, wo ich da durchgelaufen bin. Ja. Und mit jedem Tag, der da vergangen ist, ist das Projekt näher gekommen und es gibt eben Tage, da wachst du auf und es ist, man ist stolz auf deinen Fortschritt und man sieht selber, wie man gut vorwärts gemacht hat. Und es gibt einfach Tage, da wacht man auf und würde am liebsten wieder einschlafen, weil man einfach den Gedanken daran einfach schon sowas von erdrückend ist. Und für mich so eines der Learnings einfach, und ich denke, das ist schon etwas, was man im Alltag immer wieder finden kann, ist, dass es einfach darum geht, das Beste aus jedem Tag zu machen. Und es gibt einfach Tage, da ist mir zu viel zu meine Post machen, ja, und meine Rechnungen zahlen. Und dann gibt es einfach andere Tage, wo man mal irgendwie 600 Kilometer Rall fahren kann. Ja. Und ich denke, das zuzulassen und anzunehmen und damit einen Umgang zu finden, das war für mich ein sehr lehrreicher Prozess.
Das klingt ziemlich ja realistisch und bodenständig, das Ganze, weil ich denke auch, dass es gut ist, wenn man unbeschwert eine Entscheidung trifft und sagt, ich mache es einfach, ohne mir im Vorfeld 100 Gründe zu überlegen, warum es nicht funktionieren wird und wie schwierig das werden wird. Nur irgendwann muss man dann schon die Realität auch annehmen und sich bewusst sein, dass das jetzt sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Weil nur mit der Einstellung, ich kann es schaffen, wenn ich es will, kommt man halt nicht ins Ziel. Aber es ist ja da wie beim Ram irgendwie, wenn ich weiß, mir tut das Knie weh, mein Hintern ist offen, mir ist schlecht und ich schlafe aus dem Radl ein und ich habe noch 4000 Kilometer vor mir, ist das halt sehr zermürbend. Und dann ist immer wichtig, sich kleine Zwischenziele zu setzen und das habe ich jetzt irgendwie so aus deiner Vorbereitung ausgekehrt, dass halt ja so Etappen gegeben hat und nicht alles auf einmal sich anzuschauen, wie viel Aufwand da noch voran liegt, sondern eins nach dem anderen, Step by Step, gut gelaunt und positiv gestimmt irgendwie anzugehen.
Genau, so war das. Das war wirklich, also so, da waren einfach so Stages, die es zu überqueren gegeben hat. Und ich war super dankbar. Ich meine, das unterscheidet uns zwei. Bei dir weiß ich, dass du eigentlich deine Rams immer zu einem sehr, sehr großen Teil einfach selber vorbereitest. Ja. Also was auch die ganze Logistik und alles angeht. Und ich muss sagen, da bin ich natürlich extrem entlastet gewesen. Und das war natürlich für mich allgemein, dass ich so eine unglaublich tolle Prozessunterstützung gehabt habe, war sicher ein Grund, warum das überhaupt so irgendwie funktionieren hat können. Dass ich die Möglichkeit gehabt habe, eben durch den Coach, ja, dieses Prozesswissen mitzubringen. Ich glaube, das war mal eine Grundvoraussetzung, dass das für mich überhaupt irgendwie so gut hat können aufgehen. Ja.
Das ist auch was wir oft sagen, oft unterschätzter Faktor beim Ultracycling ist einfach die ganze Logistik dahinter und nur mit guter körperlicher Fitness alleine wird man nicht weit kommen, wenn das Team und das Drumherum und die Organisation und die Logistik nicht stimmt. Und das ist natürlich, wenn da das abgenommen wird, ist natürlich ein Riesenvor. Vor allem, wenn es da kompetent abgenommen wird von jemandem, der das Ram in der Steinzeit gefahren ist, wo Logistik und Organisation noch ganz andere Dimensionen gehabt hat als jetzt.
Und ja, was ich jetzt irgendwie auch ausgekehrt habe, du hast auch das schon ein gutes Team gehabt, du hast gewusst, du kannst dir Flight verlassen und du hast sozusagen, nehmen wir wieder das englische Wort, die Community gehabt, also du hast Freunde oder unter Anführungszeichen Fans gehabt, Leute, die begeistert waren, die dich unterstützt haben, die dir einfach auch das Gefühl gegeben haben, hey, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du das schaffst. Ob es jetzt mit 5 Euro Betrag war, wo man dir finanziell ein bisschen unterstützt, oder einfach das Gefühl geben, wir stehen hinter dir. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Und Flo, ich würde nur noch sagen, wer keinen Coach hat mit so kompetentem Wissen, der muss ganz viel Sitzfleisch-Episoden machen. Da kann man sehr viel lernen.
Ja, also mir hat das zusammenzählt. Bei mir im Team war das so, dass da waren insgesamt, ich glaube, 10 RAM-Beteiligungen, ja schon, wenn man das zusammenzählt, von den Teammitgliedern dabei. Und das ist natürlich irrsinnig schön, wenn man das als junge Athletin aus dem Vollen schöpfen kann. Ich sag's jetzt so, wie es ist, ja. Und das andere, das Community-Thema war bei mir, oder ist ganz ein spannendes, so, das trägt die, ja, die Community. Und für mich auch nochmal ganz spannend, weil das ja, ich sage jetzt einmal, weil mein Alltag oder viele Menschen um mich herum, die nehmen mich oft gar nicht so wahr in meiner Sportlerrolle, ja. Und das habe ich total spannend gefunden, dass die mich da so begleiten auf diesem Weg, obwohl der Kontext, in dem man sich normalerweise begegnet, ein ganz anderer ist. Und dieses Vermischen der Welten, das hat mich irrsinnig getragen. Ja. Also diese Vibes zu spüren von Leuten, die mir im Alltag auch nahe sind und vielleicht jetzt zu dem Sport einfach definitiv gar keinen Bezug haben, das war eine ganz spannende und eine schöne Erfahrung.
Du warst jetzt natürlich keine komplett Unbekannte, du bist die Challenge gefahren, du hast das 24-Stunden-Rennen in München ganz gut absolviert. Aber du bist sicher nicht als Favoritin am Start gestanden beim Ra. Und der Straps hat jetzt herausgesucht, eine kurze Passage von dir vorm Start.
Die Anna hat es mir geschickt. Ich habe es nicht rausgesucht. Aber ich habe es jetzt aus dem Handy rausgesucht und drücke jetzt in diesem Moment auf Play.
Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich die Jubiläumsausgabe hier kann eröffnen. Und ja, der Weg hier war weit und darum freut es mich besonders, dass ich heuer darf eröffnen. Ja.
3, 2, 1 und das Rennen, das Race over.
Die Challenge letztes Jahr war eigentlich so der Anstoß für mich, in diesem Langdistanzradfahren Fuß zu fassen. Diese Langdistanz, also die 2200 Kilometer, sind natürlich jetzt eine ganz andere Nummer und eine sehr lange und herausfordernde Aufgabe für mich. Das absolute Ziel ist, hier ins Ziel zu kommen, hier einzurollen und die Atmosphäre hier zu genießen. Und des Weiteren, wenn alles gut läuft, wollen wir die 160 Stunden pulverisieren, ja.
Warum lachst du da?
Ja, da kommen so viele Emotionen hoch. Das war so spannend mit dem, wir haben uns relativ bald das Ziel gesetzt, ja, dass wir einen Streckenrekord fahren wollen. Und das ist daraus entstanden, dass der Klavi damals die Trix Kraken als Athletin betreut hat, als sie den damaligen Streckenrekord von den 116 Stunden gefahren ist. Und er hat einfach eines Tages zu mir gesagt, Anna, ich kenne die Trix, sie war mit ihr da und ich kenne die. Und du schaffst es, ja, du kannst schneller fahren wie die Trix, ja. Und dann war das für mich monatelange Arbeit, das in meinen Schädel reinzukriegen, weil ich bin immer der Meinung, ja, wenn man irgendwas erreichen will, man braucht ein mentales Modell davon, ja. Also wenn ich mich nicht sehe in dieser Zeit im Ziel, ja, dann kann ich ja nicht. Also bin ich monatelang, habe ich mich damit auseinandergesetzt und irgendwann ist, bei irgendeinem Interview ist das zur Sprache gekommen, was ich will, ja, oder was ich vorhabe. Dann habe ich den Klavi angerufen und gesagt, ja, was soll ich denn da antworten, ja, die meinen ja alle, das geht ja nicht, oder? Ich bin ja für meinen Start eh belächelt worden, ja, in der Szene. Und dann sagt der Klavi so zu mir ganz klar, ja, Anna, das ist ganz einfach, steh zu deinen Zielen, musst es ja nicht an die große Glocke hängen, aber wenn dich jemand fragt, ja, dann steh dazu. Na gut, Klavi aufgelegt und dann ist das natürlich rausgegangen, ja. Und das war für mich so ganz, das war für mich recht schwieriger, um da dazu zu stehen, ja, aber eine ganz spannende und eine wichtige Erfahrung, ja. Drum muss ich da lachen, wenn ich das höre im Vorfeld.
Ja, also wirklich extrem mutig beim ersten Start das zu sagen, weil wir haben ja da das genaue Gegenteil auch stehen. Der Straps ist ja immer derjenige, der so inzwischen nicht mehr, aber am Anfang klare Ansagen versucht hat zu vermeiden und auch immer wieder die Favoritenrolle so ein bisschen versucht hat von sich wegzuschieben. Und dann steht da ein Rookie am Start und sagt, sicher, Vollstreckenrekord.
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, das ist, ich habe zwar beim ersten Mal anhören irgendwie gedacht, naja, du bist eh bescheiden, du sagst, ich möchte jetzt das gut absolvieren, aber wenn man halt genau hinhört, 116 Stunden Streckenrekord unterbieten, ist schon sehr, sehr selbstbewusst und ich habe da viele Jahre dafür gebraucht, dass ich mich sowas aussprechen traue. Aber das ist, es können alle Wege funktionieren, es ist echt bewundernswert, ja. Und vor allem, ich denke mir, wenn jetzt dein Coach sagt, naja, du kannst schneller fahren, als die Trix ist doch Ramsiegerin. Also sich das zuzutrauen, ich habe zum Beispiel sehr lange gebraucht, um mir zuzutrauen, dass ich eine Bestleistung vom Juri Robic überbieten kann, weil ich einfach gewusst habe, wie gut er ist oder besser gesagt war, als er noch am Leben war. Und ja, das ist bewundernswert, wie du dir das zutraust. Aber jetzt reden wir vielleicht dann, wie es im Rennen gelaufen ist. Oder du möchtest noch was sagen?
Ja, einen Punkt habe ich da schon noch zu sagen. Ich denke, das war bei mir auch eine wichtige Lebensphase, weil ihr mir damals, ich war da 27, wo ich das Rennen gefahren bin, glaube ich. Müssen wir jetzt nachrechnen. Moment, ja, ich war 27, jetzt habe ich es beieinander. Und Entschuldigung. Und ich habe mich damals eben im Herbst mit dem wunderbaren Team auf diese Reise begeben und mich zu diesem Goal committed. Und für mich war das sehr viel mehr als nur ein Radlrennen, weil ich denke, ich bin da unglaublich als Person gewachsen, ich bin als Frau gewachsen und ich bin auf so vielen Ebenen ja größer und selbstbewusster geworden. Und ich denke, eben da zu stehen und zu sagen, ja, das kann ich, ist eben auch Ergebnis von diesem ganzen Prozess gewesen, der diese vielen Monate davor stattgefunden hat. Und ich merke das nämlich in meinem Alltag auch, ja, wenn wir jetzt über die Tisch sprechen würden oder so oder über alle möglichen anderen Belangen, wie unglaublich schwer es mir fällt, ja, zum klare Ziele zu artikulieren oder auch einfach, dass ich sage, also dass ich meinen eigenen Wert eigentlich nicht unterestimiere, ja. Und das ist schon der Grund, warum ich da immer so lache, weil das für mich immer dieser Spiegel ist, wenn ich diese Szene vorgespielt kriege, dass es doch möglich ist, ja.
Ich glaube, es ist halt oft auch wirklich ein Selbstschutz, gell, vor Enttäuschungen. Wenn man sich Ziele setzt, die ein bisschen defensiver sind, dann ist die Chance halt nicht so groß, dass man vielleicht sie nicht erreicht. Und ja, große Ziele können natürlich ein gewisses Risiko haben, dass irgendwas passiert und dass es nicht gelingt. Und dann ist die Chance größer, dass man dann Enttäuschungen erlebt. Und ja, als Selbstschutz bieten sie kleine Ziele natürlich an.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht, Straps, dass die kleinen Ziele eben, die schützen vor Enttäuschungen. Aber ich denke auch, die kleinen Ziele, die lassen ganz viel großes Potenzial auch aus. Ja. Und ich denke, wenn man wirklich Sachen bewegen will, dann muss man den Mut haben, auch große Ziele anzugehen und sich dazu auch zu committen. Und was mir dabei immer sehr hilft, ist zum Beispiel diese Visualisierungsthematik. Dass man sich einfach vorstellt, wie fühlt es sich an, dieses Ziel zu erreicht zu haben, welche Menschen sind dabei, welche Geschmäcker sind da, wann passiert das und was ist der letzte Schritt, um dieses Ziel zu erreichen und was ist der vorletzte Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man sich da auf eine Reise mit sich selber begibt und diesen Prozess dann einfach auch rückwärts durchläuft, hat man die Möglichkeit, dass man das alles ja schon einmal erlebt hat, ja. Zwar mental, aber dadurch entstehen ja auch Erinnerungen, ja, und da wird da ganz viel mentale Kraft frei, auf die man dann auch im Rennen wieder referenzieren kann.
Hast du endlich eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht?
Nein.
Weil besser könnte so jemand nämlich nicht beschreiben und wirklich, ja, großartig, wie du das jetzt gesagt hast. Und hast du dir da zum Beispiel auch irgendwie optisch ein Hilfsmittel gebastelt oder so? Weil ich habe das zum Beispiel gemacht, ich habe mir ein Siegerfoto von einem Race Across America hergenommen, da war unten eben so auf einem Bildschirm die Zeit eingeblendet und ich bin 2011 mit 8 Tagen, 8 Stunden und 6 Minuten ins Ziel gekommen, habe dann im Photoshop herumgespielt, habe hingeschrieben 7 Tage, 23 Stunden und das war nämlich der ganz gleiche Prozess. Ich habe mir da quasi grafisch in meiner Fantasie das Ziel für die Zukunft definiert und habe das halt irrsinnig oft angeschaut und mental durchgespielt, wie das sein wird, wenn du unter 8 Tagen beim RAM ins Ziel kommst und habe das auch ausgedruckt auf meiner Pinwand gehabt und auf meinem Computerhintergrund und das hat sich wirklich in meinem Unterbewusstsein halt sehr, sehr tief verankert, dass ich in unter 8 Tagen das RAM schaffe. Und du hast jetzt irgendwie gerade einen ähnlichen Vorgang beschrieben, dass du mental schon einmal das Ziel erreichst und hinfühlst, wie das dann sein wird. Hast du auch so einen optischen, hast du auch einen Photoshop-Kurs gemacht, so wie ich? Besser gesagt, ein YouTube-Video angeschaut, wie es geht.
Also ich habe mir da eben für eine verbale Art entschieden, dieses Ziel zu manifestieren und ich lese euch das gerne vor. Ich habe damals in der Jahresplanung 2018 mich niedergesetzt und haben mir das überlegt, was will ich denn eigentlich? Ja. Und das lautet dann so: Ich bin froh und dankbar, dass ich das Race Around Austria 2018 in neuer Rekordzeit gewinne. Ich bin dankbar für die Hingabe, Motivation, Wissen, Ressourcen und Zeit, welche meine Freunde und Freundinnen in dieses Vorhaben investieren. Und ich habe das dann mehrfach durchgelesen und habe mich mit dem angefreundet, ja, und dann war ich aber irgendwie nicht zufrieden, weil ich mir dachte, ja, mit Rekordzeit gewinnen ist gut, aber das ist immer noch ein extrem painvoller Prozess, ja, also da müssen wir noch ein bisschen Schmerz rausnehmen. Und ich habe dann also einen Stern hinter die Rekordzeit gesetzt und habe geschrieben mit Leichtigkeit, ja.
Wenn es immer so einfach wäre, dass man die wildesten Sachen schaffen möchte und dann in Klammer, aber mit Leichtigkeit.
Ja, so ganz wahr war die Story auch nicht am Schluss. Ja.
Aber wenn wir jetzt da ein bisschen springen, also danke, dass wir da echt so persönliche Einblicke kriegen in deine Vorbereitung und mit wie viel Leichtigkeit bist du dann das Rennen tatsächlich gefahren und wie viel Leichtigkeit war über Großglockner und über die ganzen Höhenmeter in der zweiten Hälfte des Rennens dabei?
Für mich ist der ganz entscheidende Moment, war 2 Stunden vor dem Start. Da bin ich nochmal irgendwo im Zimmer gelegen, beim Kirchenwirt da, ja. Und mein ganzes Team war da am Auto herumwuseln und ich habe dann ein bisschen die Möglichkeit gehabt, zum kurz niederlegen. Und in dem Moment hat sich bei mir ganz viel entledigt. In dem Moment ist mir eingefallen, was wir denn die letzten 10 Monate erreicht haben, dass wir es tatsächlich geschafft haben, in dem Setup jetzt hier in St. Georgen zu stehen und dass das Training gut war, dass die Leute gut sind, die Kohle war da, das Event findet statt, keine Ahnung, es war einfach alles wunderbar. Und mir ist in dem Moment vor dem Rennen, 2 Stunden vor dem Rennen, einfach klar geworden, dass den Weg, den ich bis daher geschafft habe, ja, mit all dieser wunderbaren Unterstützung, das kann man niemand mehr wegnehmen. Das ist ein Moment und in dem Moment war ich ein unglaublich reicher Mensch. Und so ist es mir leicht gefallen, zum einfach sehr, sehr, easy, sage ich jetzt mal, in das Rennen reinzustarten. Also jetzt nicht easy im Sinne von, dass ich jetzt nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt, sondern es ist easy, dass ich im Kopf relativ frei war, mich auf das jetzt einzulassen, so will ich das sagen. Und das Rennen selber war geprägt von unglaublich tollen Wetterbedingungen, also es war sensationell tolles Wetter und allgemein habe ich mich selber gefreut auf die zweite Hälfte vom Rennen und das war eh noch ganz spannend, weil die Isabel und ich, wir haben uns da recht intensives Tête-à-Tête geliefert und wir sind gemeinsam über den Halfway Point gefahren, ja, das war ein guter Zufall. Und dann habe ich so der Isa so zugesagt, hey, das ist voll super, jetzt haben wir die Hälfte schon geschafft. Und ich natürlich wieder da der Greenhorn, ja. Und sie schaut mich völlig entrüstet an und sagt, ja, Anna, jetzt geht denn das Rennen langsam los, ja.
Die Psychospielchen.
Unglaublich, unglaublich. Und das Rennen selber, ich meine, die Auf- und Abs, die kennen wir, ja, und für mich sind die Nächte natürlich immer viel härter zu fahren als die Tage und mir ist es aber im Rennen recht gut gegangen, weil ich mich zum Beispiel unendlich dafür gefürchtet, ich bin ja noch nie mehr wie eine Nacht gefahren davor. Was ist, wenn ich nicht mehr aufstehen will oder was ist, wenn ich nicht mehr Radl fahren will und die ganzen Geschichten, die hat es so einfach nicht gegeben und das Team hat so wunderbar funktioniert und wir haben so eine gute Zeit gehabt miteinander. Und so ist es dann eigentlich recht gut dahingegangen und ich habe ein wahnsinnig tolles Ernährungskonzept, das ich sehr, sehr konsequent auch einhalten habe können und durch das, ich hatte nicht einmal das Problem, dass ich irgendwie ein Verdauungsproblem gehabt hätte oder auch, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich hätte kein Druck im Pedal. Also körperlich ist mir's recht gut gegangen. Der Podcast da heißt Sitzfleisch. Mir ist es dann auch irgendwann ein Sitzfleisch gegangen. Ja. Das ist schon mit zunehmender Distanz ein größeres Problem geworden. Ja.
Jetzt hast du gerade vorhin noch erzählt vom Treffen mit der Isabel Pulver. Und wer sie nicht kennt, sie ist eine der weltbesten Frauen auf der Langdistanz. Und du matchst dich da mit ihr und hat dich das irgendwie beeindruckt oder hat dich das irgendwie beeinflusst oder hast du es geschafft, nur auf dich zu schauen? Weil, so wie du jetzt erzählt hast, vor dem Start warst du so drauf, dass du zwar ein großes Ziel gehabt hast, dir bewusst warst, wie lange du dich darauf vorbereitet hast, aber trotzdem warst du locker und freudig am Start. Also das ist ja schon eine große Kunst, wenn man den Zustand erreicht. Dass man das kombinieren kann, das schaffen die wenigsten, ohne sich selbst Druck aufzubauen, ein großes Ziel zu verfolgen. Aber dann fährst du da im Rennen und die Isabel Pulver ist gleich wie du, eine der Besten, hat dich das nicht irgendwie doch beeinflusst?
Wenn ich mich so zurückerinnere, dann habe ich das Gefühl, dass mir das nicht sehr belastet hat auf jeden Fall. Weil ich mir natürlich die Frau und deren Resultate im Vorfeld gut angeschaut und ich habe einen unglaublichen Respekt gehabt von ihr und ich war mir sicher, dass sie ein wahnsinnig tolles Rennen fahren wird. Aber für mich war das Rennen so, das war so mein Rennen, dass ich jetzt fahre, ja, mit meinem Team, ja, oder das Team mit mir, das ist schon unser gemeinsames Projekt gewesen und für mich war in dem Moment so, war die Competition war nicht so vordergründig. im Rennen. Es war auch mal so, dass sie vorne war und ich wieder und hin und her. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, das habe ich nicht so wirklich als belastend wahrgenommen. Ich merke auch, wenn ich so spreche, das ist etwas, was im Moment viel schwieriger für mich ist, durch die ganze Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber damals als Greenhorn ist mir das scheinbar schon geglückt, dass ich das aber können ziehen lassen. Ja. Und es war dann der Punkt im Rennen, wo ich mir doch ein beachtlicher Vorsprung von fast oder von über 5 Stunden hereingewirtschaftet habe, ja, und das ist dann natürlich auch nochmal, war dann entspannend auf den Schluss hin. Ja.
Apropos Schluss, ich weiß nicht, der letzte Abschnitt, gell, von Kufstein bis dort Saalfelden, Bischofshofen, bis man dann ins Ziel kommt, war das für dich auch so katastrophal? Da ist es für mich jedes Jahr ganz, ganz schlimm, das erzählen eigentlich auch alle Teilnehmer, dass das die schlimmste Passage ist vom Rennen. Also, ich weiß noch.
Wobei man ja sagen muss, dass du ja dort Heimvorteil hast. Und vielleicht kann man den ja auch ein bisschen nutzen.
Aber ich wollte nur 2 Geschichten nochmal in Erinnerung rufen. Der Robert Müller zum Beispiel, der 2. geworden ist voriges Jahr hinter mir, der hat erzählt, der wollte da in den Fluss fahren mit dem Radl, wollte sie ans Flussufer legen und schlafen und wollte sein Team zuerst loswerden. Der ist da ziemlich wirr im Kopf schon gewesen. Ich bin im gleichen Jahr im strömenden Regen am Radl gesessen und habe mir gedacht, ich sitze in einem Tretboot und der Flo sitzt neben mir und wir treten da gemeinsam und ich kann mal kurz die Augen zumachen, weil der Flo tritt für mich weiter. Also auf diesen Passagen gibt's ganz viel schräge Geschichten. Hast du deinen guten Spirit am Schluss auch noch aufrechterhalten können?
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Absolut nein und ich bin... Und das ist eben das, ich bin da rein in diese Passage, ja, mit komfortablen 5 Stunden Vorsprung habe ich die 2000 Kilometer Marke überquert, ja, das war so ungefähr das. Und bei mir war es dann so, wenn ihr das Gefühl irgendwie zusammenfassen müsst, ja, täglich grüßt das Murmeltier, ja, da waren irgendwie so viele Hügel und es war Nacht und ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Team peitscht mir jetzt da die Berge hoch und aber ich komme nie vorwärts. Ich habe mich gefühlt wie immer so, wirklich wie immer Film und es wird wieder Play drückt. Und ich bin die Einzige, ja, die jetzt da gefangen ist. Die anderen verstehen es gar nicht. Und das ist dann wirklich, das hat sich sehr dysfunktional entwickelt, ja. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass die Nachtschicht eine verdammt lange Nacht gehabt hat. Und wenn ich halt drüber nachdenke, was die irrsinnig geleistet haben, das ist unvorstellbar. Und es ist dann der Punkt einfach gekommen, ich glaube, das war so zwischen 180 Kilometer vor dem Ziel, da bin ich einfach vom Rad gestiegen und die Nachtschicht, die hat gesagt, die fahren keinen Meter mehr mit mir. Die fahren einfach keinen Meter mehr mit mir. Dann haben sie mich in Space Car reingesetzt und schlafen gelegt im Endeffekt und haben dann auch das Team zusammen gerufen und die sind dann alle gekommen, aber irgendein Holzplatz und da hat man sich dann versammelt. Und das war eigentlich so, die Emotion war die, jetzt ist, also das Rennen ist vorbei. Jetzt wird mal ausgeschlafen oder keine Ahnung. Und aber das war irgendwie so, das Rennen war eigentlich, das war egal in dem Moment, ja. Und ich habe den da geschlafen und ich bin dann aufgewacht. Und in dem Moment, wo ich aufgewacht bin, haben sie natürlich die Tür vom Schiebebus auf, also vom Bus aufgeschoben. Und in dem Moment fährt die Isa Pulver vorbei. Genau, als ich die Augen geöffnet habe, fahrt sie vorbei. Ja. Und dann habe ich so mal meinen psychischen Status gecheckt und habe mir gedacht, okay, es ist stark, ich muss so orientieren können und mich auch bei mir selber gefühlt. Und Team war dann um mich und da hat es einen Wechsel gegeben und hin und her. Und es war dann aber klar, dass wir es versuchen und dass ich nochmal Radl fahren will. Und dann sind wir da weitergefahren und da war noch so eine Abfahrt, eine kurze. Und dann bei der Abfahrt habe ich mich so entschieden für das, was jetzt kommt. Ja. Und dann habe ich eine kurze Klopause eingefordert und dann bin ich aufs Radl gestiegen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt fahren wir Fahrrad. Ja. Und ich glaube, das war das Allerkrasseste, was ich in meinem Leben je erlebt habe, weil wir sind dann... ich glaube, bei Kilometer 60 vom Ziel haben wir dann dieser Pulver wieder eingeholt und wir sind einfach diese 60 Kilometer ins Ziel geflogen, ja, und es ist für mich unbeschreiblich, ja, welche Zustände da zu durchleben sind und wo dann trotzdem, ja, nach 2000 Kilometer, wie kann der Körper dann nochmal anfangen, einfach da irgendwie da richtig Gas zu geben, ja? Ich meine, Straps, ich meine, du bist prädestiniert für diese Erfahrungen. Aber das war für mich ganz was Fantastisches, dass ich das so erleben habe dürfen. Ja. Und das hat ganz sicher auch nachhaltig mein Körper-Geist-Bild geprägt, ja.
Manchmal ist es echt schwer, mit Logik zu erklären, weil da so viele Emotionen zusammenkommen und ja, diese Momente sind eigentlich ganz Besonderes. Man kann es irgendwann bewusst auch herbeiführen, wenn natürlich die Basics passen. Also es muss einmal, die Ernährung sollte einmal gut sein, dass man gerade nicht einen Unterzucker oder Hungerast hat und ja, dann kann man das halt mit gewisse Emotionen kann man den Zustand schon hervorrufen. Also wenn er einfach, wenn man quasi in diesen Flow kommt und das ist dann immer wieder erstaunlich und gewährt das Faszinierendste an dem Sport, dass man sieht, das geht nach 2 Tagen, nach 4 Tagen und ich kann da versprechen, es geht dann nach 7, 8 Tagen noch, dass man in solche Zustände kommt, wo man plötzlich wieder unter Anführungszeichen mit dem Radl fliegt. Sie dauern dann halt nicht mehr so lang. Oder man fühlt sich dann, man ist jetzt wieder 4 Stunden Vollgas gefahren und dann sieht man, es waren nur eine halbe Stunde oder so, aber es fühlt sich an wie 4 Stunden. Aber trotzdem, es gibt diese Hochphasen auch noch am 7., 8. Tag eines Rennens.
Und meine Erfahrung oder mein Gefühl im Nachhinein, also wo ich darüber reflektiert habe, auch das, dass genau in diesem Moment eine klare Zielsetzung ein Treiber ist, der das dann noch einmal beflügelt. Also ich glaube, wenn man in so einem absolut grässlichen Loch drin steckt, ja, und keine Vorstellung davon hat, warum man eigentlich gekommen ist, dass es noch viel schwieriger ist, damit umzugehen.
Das ist genau das, was ich auch noch anmerken wollte zu der Geschichte, weil es ist wirklich, man sieht da, was für ein Ritt auf Messerschneide das ist, weil das ist auch genau die Phase des Rennens, 200 Kilometer vorm Ziel, wo wir schon sehr viele Aufgaben gesehen haben, genau in solchen Situationen, nach langen Schlafpausen, nach Überholmanövern, nach Verlust von Plätzen, wo es dann extrem wichtig ist, sich da wieder rauszukämpfen. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Phase im Rennen. Diese letzten 150, 200 Kilometer beim Ra, da haben sie schon viele Dramen abgespielt und da sieht man auch deine mentale Stärke in dem Fall, dass du das da noch durchgezogen hast.
Und dann nicht nur die mentale Stärke, sondern auch körperlich warst du wahnsinnig gut drauf, weil wenn man sich die Videos anschaut, die ja überall noch zu sehen sind, auf der Webseite und auf YouTube vom Race Around Austria, du hast Körpersprache, wie du da Richtung Ziel fährst oder wie du halt das Kameraauto schon neben dir war, der ist bemerkenswert, also nicht gerädert und übermüdet und ausgelaugt, sondern halt wie so eine Energie, eine Powerfrau, ein Energiebündel, der da das Ziel stürmt, zumindest kann ich mir an das eben noch ganz genau erinnern, wie du da ins Ziel gekommen bist und ja, wie waren dann die Momente, wo du es dann tatsächlich geschafft hast und wie war dann eigentlich der Abstand zu Isabel, am Schluss?
Die Frage zu der Emotion, für mich war es ganz, ganz schwierig in dem Moment, weil ich habe das Gefühl, dass ich meiner Nachtschicht so viel zugemutet habe, was so nicht abgesprochen gewesen wäre oder nicht planbar gewesen war. Und ich bin dann auf dem Radl gesessen und ich mir dachte, die sind sicher nach Vorarlberg gefahren, die wollen mich nicht mehr sehen, ja. Und die sind dann irgendwann am Straßenrand, habe ich die entdeckt und dann bin ich nochmal aufgeblüht, ja, weil ich mir gedacht habe, das Team ist da, ja, wir sind eine Einheit und sie sind wirklich da. Und das hat mich irrsinnig gerührt, ja. Und die Zieleinfahrt, ja, das war einfach so ein sehr demütiger Moment, ja. Das ist einfach ein Moment, also ich war wirklich von Dankbarkeit erfüllt und das jetzt nicht, weil ich gerade ein Radlrennen gewonnen habe, sondern es einfach, weil ich mit unglaublich tollen Menschen ein wahnsinnig schönes Projekt zu Ende bringen durfte, mit dem Outcome natürlich. Ja. Und das war schon relativ schnell, das war ganz witzig, ja, das jetzt, und da war eine Freundin von mir, die mit Radsport jetzt wirklich nicht so viel zum Tun hat, ja, und wir waren so kurz davor auf die Bühne zu rollen und dann schaut sie mich an, oder ich weiß es schon gar nicht mehr, und dann sagt sie so, das wäre schneller auch gegangen, und ich sag so meine Antwort, ich weiß, ja, und wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendeinen Abbruch tun, aber der Punkt war einfach der, das Radfahren war eines, aber dieses Erlebnis und diese Empfindung zu haben und das alles erleben zu dürfen, das war so unglaublich viel mehr bereichernd wie einfach nur dieser sportliche Aspekt. Und die Isa Pulver ist dann, ich glaube, das waren 20 Minuten oder so, ist die nach mir ins Ziel gekommen.
Ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Mhm. Ein Krimi bis zum Schluss. Ja. Du hast mir jetzt vorher noch was geschickt, nämlich ein Zielinterview, und ich glaube, das suchen wir uns jetzt auch ganz kurz an.
Der Brand setzt ja sehr fest mit dem We Create Emotion, aber das beginnt wirklich in den hintersten Tälern, wenn die Leute auf der Straße stehen, einen anfeuern, wissen, wie das Rennen stehen, alles Gute wünschen, vielleicht ein Pacecar noch was mitgeben. Es sind auch Familienmitglieder, die an der Straßenrand stehen, und es sind unglaublich viele kleine Momente im Team und im erweiterten Team mit den ganzen Messages, die von außen kommen. Hier werden wirklich Emotions kreiert in einem großen, großen Rahmen.
Dann Nussi freut sich, dass du sein Claim einfach ein paar Mal unterbracht hast in dem kurzen Soundbite.
Berechtigt. Den hat er sich auch wirklich gut überlegt, ja?
Du hast mir vorher geschrieben, du hättest ein gemeinsames Foto gesucht von einem Lebkuchenherz. Und ich weiß nicht mehr genau, welches du da gemeint hast. Wie war denn das da? Haben wir gemeinsam gefeiert, weil ich habe in dem Jahr bei der Challenge gewonnen und ich kann mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, bei den Feierlichkeiten nicht mehr an alle Details erinnern.
Ja, das war nach meiner Siegerehrung, das war ein Samstagabend nochmal, glaube ich. Da sind wir an der Gin-Bar gesessen, ja, und ich habe dann Gin gehabt und ich glaube, in meiner Trinkgeschwindigkeit, ich glaube, der Becher müsste halt noch voll sein. Ja, ich bin da halt in meinem, wie sagt man da, Zustand, ja, an der Bar gestanden, und dann bist du vorbeigekommen und hast mir gratuliert, und dann sind so Mädele vorbeigelaufen, die da einen Polterabend veranstaltet haben oder sowas, und die haben so Lebkuchenherze gebacken, und du hast mir dann so ein Lebkuchenherz geschenkt, ja, so als kleines Gadget, ja, zu meinem Sieg beim RA. Und das habe ich bei mir in der Küche an der Lampe hängen, und das hat da einen Fixplatz. Ja.
Sehr schön. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die Feierlichkeiten in St. Georgen ganz ein eigenes und ein sehr, sehr schönes Kapitel sind. Das macht es auch nochmal wirklich sehr besonders. Aber finde ich gut, dass das Lebkuchenherz heute noch bei dir in der Wohnung hängt.
Ja, ist sehr, also da muss man sagen, St. Georgen ist sehr gut für das Teambuilding, ja.
Wir haben jetzt wieder einmal die Zeit übersehen, einfach weil das so ein spannendes Gespräch war. Und wir würden dich bitten, einfach, dass du bleibst für eine weitere Episode. Aber davor müssen wir dich jetzt leider bitten, in Straps der Glücksfee zu sein, weil wir haben ja in der letzten Episode Bücher verlost, und da würden wir dich bitten, aus den richtigen Antworten einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ziehen.
Wir haben das so gemacht, dass wir da die Liste haben von allen, die die Antwort richtig haben, wobei das müssen wir nachher noch kurz erklären, und die Anna zieht einfach in Vorarlberg aus ihrem Lostopf eine Nummer und gibt sie uns durch und wir werden es dann entschlüsseln.
Trommelwirbel.
Trommelwirbel.
Bempala, Bempala, Bempala.
Hochprofessionell.
And the winner is 14, ja?
Die Nummer 14, ich schaue jetzt auf meiner Liste nach. Und zwar hat gewonnen der Thomas Hagelmüller. Darf sich freuen über ein Buch vom David Misch mit 3 Unterschriften. Leider, Anna, deine fehlen, du bist zu weit weg. Aber ich hoffe, der Thomas freut sich trotzdem. Und wir müssen natürlich noch die Frage auflösen. Wir haben ja gefragt, wie viele Bücher der David schon veröffentlicht hat. Und es sind sehr viele Antworten gekommen mit 4 und auch sehr viel mit 5. Und dann habe ich ihn David gefragt, was ist jetzt richtig? Und er ist dann quasi die Jury gewesen. Er hat gesagt, er kann beides durchgehen lassen, weil wir haben anscheinend das ein bisschen uneindeutig besprochen, weil nämlich das 5. ist schon fertig geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Und deswegen haben jetzt eben alle, die 4 oder 5 geschrieben haben, mitgemacht.
Salomonisch gelöst. Anna, danke fürs Bleiben, danke fürs super spannende Gespräch.
Wir haben noch einige Themen, vor allem das, was du in den Jahren nach dem Raceland Austria gemacht hast. Du bist Elite-Rennen weiterhin gefahren, du warst beim King of the Lake dabei, du bist unsupported gefahren und wir haben für die 2. Episode noch ganz viele spannende Themen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da noch bei euch im Studio weilen darf.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.